Football is changing. Football is becoming faster. It's becoming also more difficult for the referees. So the challenge is to be adequate to this standard, to continue or to try to be at the same standard. Not easy, but the referee will do it.
Sind die Bratwurst, ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lache ich mich tot normalerweise.
So ein Beschiss, du. Wer wird noch alles gefasst hier, du?
Der erste Liga-Koch ist Schiedsrichter. Skandal!
Scheiße ist es!
Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
Abseits oder nicht, Foul, ja oder nein, rote Karte oder reicht vielleicht doch die gelbe? Oft beschränkt sich ja die Diskussion am Fußballplatz oder auf den Tribünen auf diese ziemlich einfachen Fragen, die der Deutschen liebsten Fußballsport ausmachen. Problematisch wird es nur, wenn Sonderfälle auftauchen, wenn der Stammtischbruder nicht mal nach 8 Zeitlupen aus 6 Blickwinkeln entscheiden kann, ob der Schiedsrichter nun ein Volldepp oder eigentlich ganz in Ordnung ist. Deshalb wollen wir mit diesem Podcast mit Colinas Erben aufklären. Wir werden hier nach und nach alle Regeln aus der Bibel des Fußballsports vorstellen. 17 sind es an der Zahl und weil ihr keine Ahnung habt und ich keine Ahnung habe, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und den Beherrscher von Lisas Welt, den Regelfetischisten und Nachhilfelehrer der Twitter-Gemeinde hier eingestellt, just truly Alexander Feuerherd. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, bevor wir jetzt hier direkt loslegen mit den Regeln, viele wissen ja, dass du Schiedsrichter bist, aber vielleicht auch einige Hörer noch nicht. Alex, wie bist du denn selber zum Schiedsrichter geworden und wie lange hast du das bis heute gemacht?
Geworden bin ich es mit 16 und einfach aus dem Grunde, weil ich das besser machen wollte als andere. Ich habe da in der B-Jugend gespielt, unseres Vereins, das SV Eintracht Windhagen in Rheinland-Pfalz.
Der berühmte Eintracht Windhagen.
Genau, der berühmte SV Eintracht Windhagen. Und erinnere mich, dass ich in einem Spiel 2 Strafstöße verschuldet haben soll durch Foulspielen. Der Schiedsrichter war sehr, sehr jung. Ich tippe sogar noch unter 18 und ich war natürlich der Meinung, also in keinem Fall da irgendwas gemacht zu haben. Und dachte, okay, das versuchst du jetzt auch mal, auch mit Blick darauf, dass ich als Fußballer doch von äußerst beschränkter Qualität gewesen bin. Aber gerne weiterhin meine Wochenenden auf dem Fußballplatz verbringen wollte. Und dann passiert das, was der Volksmund auch immer so sagt. Ne? Die Schiedsrichter werden die, die es halt nicht können. Also in meinem Fall trifft das absolut zu. Wollte, wie gesagt, gerne weiter aktiv sein. Bin ich halt Schiedsrichter geworden. Damals mit 16 Jahren, das war 1985.
Und bist es bis heute geblieben? Oder hast du einfach mal Auszeiten?
Auszeiten gab es keine. Ich habe richtig aktiv gepfiffen eigentlich bis 2005, bis zur damaligen Amateur-Oberliga. Hatte dann Ausdauerprobleme mit meinem rechten Knie, mit dem Meniskus. Habe dann meine aktive Laufbahn, wie man so schön sagt, an den Nagel gehängt. Also die Pfeife an den Nagel gehängt. Bin aber noch als Schiedsrichter eingeschrieben, weil ich seitdem die Seite gewechselt habe und bin jetzt als Schiedsrichterbeobachter tätig. Das bedeutet, ich begebe mich sonntags auf den Platz, um mir Kollegen anzuschauen und die ganz offiziell zu bewerten bis zur Verbandsliga. Werde noch als aktiver Schiedsrichter geführt, was bedeutet, ich habe noch jetzt die Berechtigung, Spiele zu leiten bis einschließlich Kreisliga A, aber sozusagen meine großen Zeit in Anführungszeichen sind unwiederbringlich vorbei, das ist auch völlig in Ordnung, das war nach genau 20 Jahren, wanderte die Pfeife dann an den Nagel. Was ich schon länger tue, seit 1998 nämlich, ist Schiedsrichter im Fußballkreis Köln aus- und fortzubilden. Das heißt in der Fußballerfachsprache, ich bin Lehrwart.
Der Lehrwart Feuerherd.
Mit EH, genau.
Sehr gut. Dann vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wenn ich jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast mal denke, ich will Schiedsrichter werden, gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
Das Mindestalter ist meines Wissens 14 Jahre. Ansonsten gibt es zunächst mal eigentlich keine Voraussetzungen. Man muss irgendwann einem Verein angehören, das ist verpflichtend. Die Prüfung kann aber zunächst mal abgelegt werden, ohne dass man einem Verein angehört. Das kann alles später kommen.
Und die meisten Vereine, also ich kenne das hier aus Köln, die suchen ja auch immer händeringend Vereine, weil für jede Mannschaft, die man im Kreis irgendwie meldet, muss man auch einen Schiedsrichter irgendwie bringen. Also das sollte kein Hintergrund sein.
Die Vereine reiben sich sozusagen die Hände, weil sie verpflichtet sind, je nach Spielklasse eine gewisse oder Anzahl von Mannschaften eine gewisse Anzahl von Schiedsrichtern auch zu stellen. Insofern ist jeder herzlich willkommen.
Das hört sich doch gut an. Was macht für dich das Schiedsrichterwesen aus? Warum bist du so lange so gerne Schiedsrichter gewesen?
Weil ich es persönlich sehr spannend fand, zwei Mannschaften, die natürlich einerseits gemeinsames Interesse haben, nämlich das Spiel zu gewinnen oder möglichst nicht zu verlieren, andererseits aber unterschiedliche Interessen haben, weil ja jeweils nur einer gewinnen kann. Das irgendwie zu handeln mit 22 plus Ersatzspieler und unterschiedlichen Charakteren hat mich herausgefordert. Ich wollte einfach sehen, wie ist das, wie kriegt man das auf den Platz hin. Irgendwann nimmt sowas, glaube ich, auch eine Eigendynamik an und man betreibt das Ganze als Hobby genauso wie das Fußballspielen auch. Man macht sich dann immer nicht mehr Gedanken, warum stehe ich da eigentlich auf dem Platz, es sei denn, es passieren vielleicht derartig negative Ereignisse, die einen das dann in Zweifel ziehen lassen. Da habe ich aber seit meiner Laufbahn immer Glück gehabt. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ist vor vielen, vielen Jahren, dass ich bei einem völlig unbedeutenden Hallenturnier mal angespuckt worden bin. Ich bin aber nicht geschlagen worden, nicht verletzt worden. Und das, was an Schmähungen da gekommen ist, das habe ich dann irgendwann auch weggesteckt. Also ich habe es immer mit großer Freude betrieben, muss ich sagen. Insbesondere dann später natürlich zu der Zeit, als ich auch in der Oberliga pfeifen durfte. Das war schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und der Reiz war für mich immer gegeben. Den Reiz hat es für mich nie verloren, bis heute nicht. Und deswegen gebe ich das auch gerne weiter an andere, die Schiedsrichter werden wollen oder sind. Die bilde ich dann auch gerne aus und beziehungsweise weiter.
Und glaubst du, dass man ein besonderer Typ sein muss, um Schiedsrichter zu sein? Oder, also du hast ja schon viele, viele Schiedsrichter jetzt auch ausgebildet, hast auch viele ja, kleine und große Karrieren verfolgt. Gibt es so besondere Charakterzüge, die einen guten Schiedsrichter vielleicht auch ausmachen?
Viele davon entwickelt man, glaube ich, erst im Laufe der Zeit. Man sollte schon entschlussfreudig sein auf jeden Fall. Das heißt, man darf nicht wankelmütig sein, nicht zu lange zögern mit Entscheidungen. Das ist fatal auf dem Platz. Dann machen einige Spieler das Leben ziemlich schnell zur Hölle. Ich glaube schon auch, dass man so ein bisschen was haben sollte, wie so ein Gerechtigkeitssinn. Vielleicht auch ein Faible natürlich mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, klar, aber das hat man natürlich in anderen Hobbys auch. Ansonsten ist der sportliche Aspekt natürlich auch dabei. Schiedsrichter läuft sehr viel, läuft sicherlich auch so zwischen 10, 12, manchmal 14 Kilometer. Ist also auch eigentlich ständig unterwegs. Aber wie gesagt, so die Charakterzüge, dass man auch natürlich versucht, Gleiches auch gleich zu beurteilen, dass man fair und eben im besten Sinne des Wortes gerecht urteilt. Das sind schon alles Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielen. Eigenschaften, die man mitbringen sollte oder sagen wir so, man sollte zumindest den Willen mitbringen, sie auszuprägen. Vieles kommt natürlich dann auch erst im Laufe der Zeit.
Also die Schiedsrichterei auch eine gute Form der Charakterbildung?
Ich habe auf jeden Fall durch die Schiedsrichterei eine ganze Menge gelernt für mein sonstiges Leben. Als Beispiel sicherlich, wie geht man eigentlich mit ungerechtfertigten Angriffen um? Jetzt muss man dazu sagen, als Schiedsrichter hat man natürlich Machtmittel in der Hand, die es so im zivilen Leben nicht gibt. Man ist als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz im Prinzip Polizist, Richter und Staatsanwalt in einer Person. Als Polizist stellt man das Vergehen sozusagen fest. Als Staatsanwalt bringt man es zur Anklage und als Richter vollzieht man dann auch sogleich das Urteil. Die Spieler haben keinen Verteidiger, es gibt also keine Demokratie auf dem Fußballplatz. Was hinterher dann bei irgendwelchen Spruchkammern, also Sportgerichtsverhandlungen geschieht, wo die Spieler sich dann auch sozusagen fußballjuristischen Beistand mitbringen dürfen, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf dem Platz hat man eine Macht, die es eigentlich noch nicht mal in Diktaturen gibt. Das heißt, da muss man natürlich auch verantwortungsvoll mit dieser Macht umgehen. Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der schult, den man auch sonst im Leben gebrauchen kann. Aber wie gesagt, gerade der Umgang mit ungerechtfertigten Angriffen, das ist ein Punkt, den ich sicherlich durch die Schiedsrichtertätigkeit besser entwickeln konnte, als ich es ohne sie getan hätte. Zumindest bilde ich mir das ein.
Es gibt ja bei Schiedsrichtern schon einfach unterschiedliche Typen, auch wenn man jetzt mal einfach die Profi-Schiedsrichter sich anguckt. Wir haben ja als Titel für unseren kleinen Podcast hier Colinas Erben gewählt. Ich hatte dir das vorgeschlagen und von Colina, da hattest du zumindest nichts gegen. Für mich so mit Blick auf die letzten Jahre würde ich sagen, ist er so der erfolgreichste Schiedsrichter, denke ich mal auf jeden Fall. Und er hatte auch irgendwie eine besondere Aura und ich kann mich auch an wenig Momente erinnern, wo der mal richtig schlecht gepfiffen hat.
Das ist korrekt. Ich denke, dass Colina die Wahrnehmung von Schiedsrichtern in der Öffentlichkeit, sagen wir, stark beeinflusst hat. Wenn man Leute fragt, die sich ein bisschen für Fußball interessieren, aber normalerweise keine Ahnung haben, was Schiedsrichter machen und wie sie heißen, fällt oder fiel, muss man vielleicht sagen, inzwischen ist er ja nicht mehr aktiv, dürfte den meisten, wenn ihnen ein Name einfällt, der Name Collina einfallen. Das hat sicherlich zu tun mit seinem sehr auffälligen Äußeren, mit seiner Glatze, beziehungsweise bedingt durch eine Stoffwechselstörung hat er ja überhaupt keine Haare mehr im Körper. Das hat bei ihm dann auch, weil er auch noch blaue Augen hat, diesen stechenden Blick zur Folge gehabt, den er sich, glaube ich, vielen Zuschauern eingeprägt hat. Aber er hat auch durch seine kommunikative Art auf dem Platz sicherlich das Image der Schiedsrichter entscheidend geprägt. Das ist halt jemand gewesen, der keinen Scharfrichter gespielt hat, der wie gesagt, da sehr jovial mit den Spielern umgegangen ist, der sehr charakterstark gepfiffen hat. Man muss zu Collina sagen, er ist eigentlich gar nicht derjenige gewesen mit der allerbesten Regelkenntnis. Es hat Vorfälle gegeben, wie zum Beispiel bei der Europameisterschaft. Ich glaube, es war 1900, jetzt muss ich überlegen, was, 96 oder war es später? 96, glaube ich. Da verwies er einen auf der Bank sitzenden tschechischen Spieler mit der roten Karte von der Bank. Das war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht möglich. Man konnte damals Ersatzspieler per Fingerzeig von der Bank weisen, aber nicht mit der Karte. Collina hat das trotzdem gemacht. Alle haben gesagt, eigentlich ist eine gute Idee. Und hinterher wurde sozusagen seinetwegen die Regel sogar geändert. Seitdem ist es möglich, Spielern, die auf der Bank sitzen, die Karte zu zeigen.
Und mittlerweile hat er ja auch noch die Funktion bei der UEFA, ist er da auch oberster Schiedsrichterfunktionär sozusagen.
Genau, und hat auch im italienischen Schiedsrichterwesen das eine oder andere Gute getan. Ich habe ihn, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne pfeifen sehen und seine Akzeptanz bei den Spielern hätte, glaube ich, nicht größer sein können. Also muss man wirklich sagen, egal wie man fragt, man hört eigentlich nichts Negatives über Collina. Ja, und er ist natürlich auch bekannt geworden durch Gesten wie die nach dem WM-Finale 2002, wo er also am Pfosten den Oliver Kahn gegangen ist, hat ihn da in einer großen sportlichen Geste die Hand geschüttelt, dem tragischen Verlierer sozusagen. Das sind ja Sachen, die haben Schiedsrichter vorher ja gar nicht gemacht. Die hat man nicht gesehen und wenn, dann hat man sie irgendwie gehasst. Ja, diese ewigen Halbgötter in Schwarz. Also, und wenn man, muss man auch sagen, wenn man heute Aufzeichnungen sieht von Spielen aus den 80er Jahren und sich die Gestik anguckt und guckt, wie Schiedsrichter da aufgetreten sind und vergleicht es mit heute, muss man sagen, es hat sich, glaube ich, am Image was getan und dafür haben die Schiedsrichter auch eine Menge getan. Und es gab schon auch, das muss ich selbst auch sagen, Gründe, sie in den 80er Jahren gehasst zu haben.
Ja, die 80er Jahre. Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, wie sich das Schiedsrichterwesen geändert hat vielleicht seitdem. Und fangen jetzt mal einfach an mit der Regelkunde hier bei Collinas Erben, mit Regel Nummer 1.
I don't think you have to take someone else as a role model. I think you can take good things from many.
Das Spielfeld ist Regel Nummer 1. Alex, was ist denn in dieser Regel so zusammengefasst?
Ist eine ganz kurze Regel, muss man sagen. Geregelt ist da drin der gesamte Platzaufbau. Wie hat es am Fußballfeld auszusehen? Alle wissen es, aber wenn man die Leute dann fragt, wie groß ist denn der Strafraum beispielsweise? Also, da ist doch klar, ist der 16-Meter-Raum. Das stimmt aber nicht ganz, denn der Strafraum ist 16,50 Meter.
Und warum?
Groß. Weil es englische Maße sind. Das ist noch auffälliger wird es bei den Toren. Da wissen auch viele 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie viele sich Gedanken darüber gemacht haben, warum das eigentlich so krumme Maße sind. Und dann kommt man halt drauf, dass die Maße ursprünglich eigentlich englisch sind. Das heißt, ein Fußballfeld ist 8 Yards breit und 8 Fuß hoch. Und das sind dann eben 7,32 Meter mal 2,44 Meter. Torraum, auch kein Fünfer, wie man immer so sagt, sondern auch 5,50 Meter. Der 11-Meter-Punkt ist aber genau 11 Meter von der Torlinie entfernt. Das ist zum Beispiel daran festgelegt, aber das ist nicht das Einzige. Festgelegt ist dort beispielsweise auch, was passiert denn eigentlich, wenn es schneit und irgendwann die Linien unkenntlich werden. Jetzt kennt man das aus dem Fernsehen, dann werden da irgendwelche roten Linien gezogen oder sowas, aber man hat ja auf Amateursportplätzen jetzt nicht die Möglichkeiten wie im Profibereich. Da ist dann geregelt, dass Hilfsflaggen aufgestellt werden müssen und es ist auch genau festgelegt, wo die platziert werden, nämlich zum Beispiel am Schnittpunkt 5 Meter Raum und dann auf der anderen Seite, auf der Längsseite steht dann auch eine Hilfsfahne. Da muss man sich als Schiedsrichter sozusagen anhand dieser Hilfsfahnen die Linien denken, ja, wenn das nicht mehr anders geht. Ich habe in der ganzen Zeit, in der ich Schiedsrichter gewesen bin, zum Glück nie damit zu kämpfen gehabt, aber Solche Sachen, das sind dann geregelt. Was passiert, wenn man den Platz nicht mehr erkennt?
Aber jetzt mal ganz ehrlich, gibt es einen Fall? Also ich spiele auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Fußball, das noch nie erlebt, selbst wenn wir Schnee hatten. Ich wüsste auch gar keinen Verein, der so viele Fahnen hat.
Auch was die da in der Garage stehen haben, neben dem Kreidewagen, das wissen wahrscheinlich die Platzwarte am besten. Aber ich habe sie auch nie gebraucht. Wenn es wirklich stark geschneit hat, gab es eigentlich immer jemanden, der da mal kurz mit der Schaufel drüber gegangen ist und hat da irgendwas freigelegt. Also meistens kriegt man es auch anders hin, weil natürlich auch keiner Lust drauf hat. Dass da irgendwelche Fahnen stehen, wo man sich sozusagen dann Pi mal Daumen denken muss, da ist jetzt die Fahne auf der Seite und da auf der, dann muss jetzt hier der Schnittpunkt sein. Hier ist die Strafraumkante und das war jetzt innerhalb und jetzt gibt es den Strafstoß und das auch noch bei Schneematsch. Das ist natürlich verrückt und deswegen kommt das zum Glück ganz, ganz selten vor. Aber auch das ist, wie gesagt, geregelt. Genauso wie die Frage, wo kommerzielle Werbung angebracht sein darf beispielsweise, wie Torpfosten, Torlatte beschaffen sein darf, rund, eckig, quadratisch und so weiter. All das ist in der Regel 1 festgelegt.
Gut, dann haben wir jetzt erstmal den ganz groben Überblick. Jetzt mal kurz die Frage, wenn ich jetzt so ein normaler Schiedsrichter bin und fahre über Land und Pfeife spiele, muss ich alles auswendig können?
Nein, man muss nicht alles auswendig können und es ist auch in aller Regel nicht so, dass man anfangen wird, die Maße eines Spielfeldes nachzumessen. Es steht drin, Breite 45 bis 90 Meter, Länge 90 bis 120 Meter, wobei die Länge die Breite überragen muss. Das heißt, ein Fußballplatz darf nicht quadratisch sein, aber er dürfte theoretisch 90 mal 88 Meter messen. Das misst man natürlich nicht nach. Man misst normalerweise auch nicht nach, ob das Tor jetzt 2,44 Meter hoch ist, aber es gibt dann immer mal wieder solche Fälle, von denen man dann in irgendwelchen Lokalzeitungen liest, wo jemand festgestellt haben will, dass das Tor dann doch ein paar Zentimeter zu niedrig ist. In dem Fall hatten wir beispielsweise vor gar nicht mal so langer Zeit in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Köln, schon wieder übertrieben, im Rhein-Sieg-Kreis. Der Verein ist sogar relativ bekannt, weil er zuletzt ein paar Jahre hintereinander im DFB-Pokal mitgespielt hat. In der ersten Runde Germania Windeck, früher Germania Dattenfeld. Da waren die Tore tatsächlich zu niedrig. Ich glaube, in einem Fall um 8 Zentimeter.
Haben die so einen kleinen Torwart?
Ich glaube, die sind durch irgendwelche Maulwürfe oder sowas einfach tiefer in die Erde eingesunken. Und da maß das eine Tor dann tatsächlich nur 2,36 Meter. Das fiel irgendwann jemandem auf, der legte dann noch Einspruch ein, sagte, das kann nicht sein, hier, das eine Tor ist zu niedrig. Dem Einspruch gegen die Spielwertung wurde nicht stattgegeben, aber der Verein wurde verpflichtet, nun doch bitte ordnungsgemäß große Tore aufzustellen und nicht 8 cm zu klein geraten. Aber wie man sieht, auch sowas kommt immer mal wieder vor. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nein, man muss es nicht auswendig wissen. Ich muss auch immer wieder nachgucken, wie groß denn diese Felder sein dürfen und müssen. Zur Not hat man ja das Buch zur Hand oder inzwischen das Smartphone und kann gerade nachgucken, wenn das so sein sollte. Aber man sollte schon wissen, dass ein Tor 7,32 Meter mal 2,44 Meter misst als Schiedsrichter und das nicht nachgucken müssen, klar.
Und es gibt ja dann auch, also du hast es eben gesagt, ich kenne das von früher noch, es gab mal auch so einen quadratischen kleinen Platz bei uns dann im Fußballkreis Schaumburg, der war dann auch bekannt. Da wusste man auch, dass man ganz anders spielen muss. Im Amateurbereich gibt es da, glaube ich, noch ganz große Unterschiede. Aber wenn es dann so Richtung Profifußball geht und auch besonders in den internationalen Spielen, da gibt es auch Sonderregeln.
Da gibt es Sonderregeln und da sind die Spielfeldabmessungen auch in engeren Grenzen festgelegt. Da sagt man jetzt nicht Breite 45 bis 90 Meter, sagt man bitte zwischen 67 und 70 Metern. Ja? Und in der Länge auch nicht irgendwie 90 bis 120, sondern so irgendwas zwischen 100 und 110. Und in der Regel sind diese 105 in der Länge und 67, 68 Meter in der Breite. Das ist für internationale Spiele so gesondert festgelegt, ja.
Und wie ist das, wenn ich als Schiedsrichter jetzt irgendwo hinkomme und der Strafraum, der 5-Meter-Raum, beziehungsweise der 16,50er und der 5,50er, die sind vielleicht zu klein, sage ich dann Neuaufbau?
Dann sage ich Neuaufbau. Man hat als Schiedsrichter die Verpflichtung, das ist in dem Zusammenhang auch nicht ganz unerheblich, rechtzeitig am Platz zu sein. Rechtzeitig heißt für den Bereich des Fußballverbands Mittelrhein mindestens eine halbe Stunde vorher. Mhm. Begründung, man hat ja noch allerlei zu tun, Pässe kontrollieren beispielsweise, aber auch und besonders den Platzaufbau. So, und das, was in der Bundesliga natürlich nie ein Problem ist, ist auf Dorfsportplätzen gerne mal ein Problem. Man kennt den Fall, na, der Platzwart war betrunken und dann kommt er sonntags morgens und kreidet den Platz ab und man sieht schon, wenn man hier einen Platz stellt, also das sind keine Linien, das sind irgendwelche Kurven, also das, was man so bei irgendwelchen Toren, die dann gefallen sind, in denen der Ball knapp hinter der Linie war, wo dann eben irgendwelchen Spaßzeichnungen mit Zickzack eingezeichnet wird. Das ist dann schon mal Realität auf den Amateurplätzen. Dann haben die Torletzte natürlich gerne Löcher. Also da kann man dann auch mal was sagen, wenn man feststellt, irgendwie scheint der Elfmeterpunkt doch verdammt nah dran zu sein und misst mal ab, indem man halt die entsprechende Zahl an Schritten geht und misst und stellt fest, das sind 9,50 Meter, aber keine 11 Meter, dann muss man den Verein schon ansprechen und sagen, also bitte, wir hätten schon gerne einen 11-Meter-Punkt und keinen 9,50 Meter-Punkt und wir hätten auch gerne einen Strafraum, der 16,50 Meter misst und nicht einen nach 14 Metern zu Ende ist. Habe ich alles schon erlebt, habe ich alles auch schon nachbessern lassen, nur die krummen Linien, die das Ganze begrenzen, sind dann vielleicht im großen Stil nicht mehr zu korrigieren. Aber wie gesagt, gerade die neuralgischen Stellen auf dem Spielfeld wie im Strafraum, da sollte das schon stimmen. Und da hat man als Schiedsrichter dann nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Nachbesserungen zu verlangen.
Okay, kann man sich gleich, wenn man kommt, direkt beliebt machen bei den Gastgebern, bei den Partien. Kleiner Punkt sind noch an den Rändern die Fahnenstangen. Ich kenne das hier aus Köln so, da werden dann immer Fahnenstangen verliehen ganz oft, wenn das hier so Bezirkssportplätze sind. Muss man sogar ein bisschen was für bezahlen. Also ohne Fahnen wird auch nicht angepfiffen normalerweise.
Also ein Spiel fällt deswegen nicht aus. Wenn da jetzt keine Fahnen stehen an der Ecke, dann in drei Teufelsnamen stehen da halt keine Fahnen. Man fragt nach, aber wenn der Verein jetzt sagt, das ist ein städtischer Platz und wir kommen jetzt nicht dran, das ist alles abgeschlossen, dann ist es immer wieder dasselbe. Dann sagt der Schiedsrichter, gut, ich werde es im Spielbericht vermerken. Dann erfolgt ein entsprechender Eintrag im formal juristisch korrekten Fußballdeutsch und dann wird der Verein eine Strafe zu zahlen haben, dafür, dass er keine Eckfahnen bereitgestellt hat. Ein Spiel fällt deswegen aber nicht aus, genauso wie der legendäre Fall, auch wenn die Querlatte fehlt, ist das kein Grund, ein Spiel nicht anzupfeifen, denn man kann sie ja durch ein Seil ersetzen.
Ach was, das ist auch in Ordnung.
Habe ich noch nie erlebt. Ja. Ich glaube, dann findet man vielleicht auch noch einen anderen Grund, das Spiel nicht anzupfeifen, aber ja. Theoretisch ist es, glaube ich, möglich, ja.
Okay, ganz witzig fand ich diesen einen Unterpunkt. Es gibt dann noch so zusätzliche Erläuterungen vom DFB im Regelheft. Da steht dann unter Punkt 7, es sind möglichst Fahnen in lebhafter Farbe zu verwenden. Also so ein knackiges Beige oder ein frisches Mausgrau. Genau. Nein, also lebhaft, immer möglichst bunt. Deswegen haben auch die Linienrichter dann so bunte Fahnen.
Genau, damit man sie gut erkennt.
Besser sieht. Gut, letzter Punkt, bevor wir die nächste Regel machen, nochmal die Tore. Gibt es da eigentlich irgendwelche Regelungen, aus welchem Material die sein können?
Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachschauen. Bevorzugt wird natürlich Aluminium. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tore nicht so beschaffen sein dürfen, dass sie die Spieler gefährden. Es sind auch immer noch prinzipiell eckige Torpfosten zulässig, die ja nun eigentlich, die man ja seit Jahrzehnten abgeschafft glaubte. Aber laut Regeln dürfen die Torpfosten rundeckig oder quadratisch sein. Und das Material muss so beschaffen sein, dass es nicht, wie gesagt, niemanden verletzt. Ob das jetzt Aluminium sein muss, ganz ehrlich, habe ich jetzt auch gerade eine spontane Wissenslücke, müsste ich nachgucken.
Ja, gar kein Problem. Ich finde es schön, dass auch du hier bei Colinas Erben noch was lernen kannst, denn ich habe mal kurz gescrollt, auf Seite 5 der DFB-Regeln steht, die Torpfosten und die Querlatte sind aus Holz, Metall oder einem anderen genehmigten Material. Genehmigtes Material, auch schon wieder eine schöne
genehmigtes Material.
Umschreibung. Gut, damit kommen wir zur nächsten Regel.
Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag. Und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr.
Der Ball, das ist Regel Nummer 2. Und man könnte jetzt einfach denken, Alex, rund muss er sein, man muss ihn kicken können.
Dass er kugelförmig sein muss, so steht es in den Regeln drin, ist auch tatsächlich nachzulesen. Ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Dinge. Man fragt sich ja, wie schwer darf eigentlich so ein Ball sein? Jetzt sind wir zum Glück nicht mehr in der Situation, dass sich Lederbälle wie früher immer vollsaugen. Aber trotzdem steht in den Regeln noch, dass ein Ball zu Beginn des Spiels mindestens 410 und höchstens 450 Gramm wiegen darf. Was auch drin steht, ist sein Umfang, nämlich mindestens 68 und höchstens 70 Zentimeter. Wir reden jetzt von den Seniorenspielen. Im Jugendspielbereich gibt es nochmal eine abweichende Regel. Da gibt es auch mal kleinere Bälle bei den ganz kurzen. Und es steht drin, wie sein Druck sein darf, nämlich 0,6 bis 1,1 Atmosphären. Und jetzt bin ich gerade froh, dass wir im Radio sind und alle nicht sehen konnten, dass ich nämlich in Wahrheit in dieses Regelbuch geguckt habe. Du hast da vorhin gefragt, muss man alles auswendig wissen? Nein, man darf nachgucken. Aber auch hier ist es so für die Praxis, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Maßband dabei gehabt habe.
Wollte gerade fragen, also man hat erstmal ein Maßband und dann eine Waage und zum Schluss misst man dann noch den Druck. Macht ja eigentlich keiner. Man macht das ein bisschen nach Gefühl. Man weiß ja auch, wie groß die Bälle dann sein müssen.
Genau. Dazu kann ich nur sagen, man bekommt im Amateurbereich in aller Regel vom gastgebenden Verein deutlich vor Spielbeginn zwei Bälle, wenigstens in die Hand gedrückt, einen Spielball und einen sogenannten Ersatzball. Die hat man als Schiedsrichter zu prüfen und das fällt in aller Regel so aus. Dann nimmt man sie mal in die Hand, drückt mal kräftig drauf, lässt sie einmal zu Boden titschen und guckt mal, sind die Flugeigenschaften bzw. Schwungeigenschaften denn so wie gewünscht? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, hier bitte noch ein bisschen Luft reinlassen oder Luft rauslassen, wie auch immer. In letzter Konsequenz ist es immer so gewesen, dass ich den Spielern gesagt habe, ihr müsst damit spielen. Man muss sich da ja keine Feinde machen und denen irgendeinen Ball präsentieren, der irgendwie, wo es wehtut, wenn man einen Kopfball ansetzt. Oder sich Feinde machen, indem man ihnen einen Ball gibt, der einfach, wo man schon hört, dass da definitiv zu wenig Luft drin ist. Also das prüfe ich rechtzeitig vor dem Spiel, nehme das sozusagen in Augenschein und dann ist es auch gut. Nachgemessen habe ich da ehrlich gesagt noch nie.
Gibt ja dann so aber auch die Situation, wo in einem Spiel die Pille dann mal kaputt geht. Was mache ich dann als Schiri? Wenn jetzt zum Beispiel, also klar, ich habe einen Ersatzball, ich kann ihn einfach austauschen, aber wenn jetzt dann beide kaputt sind?
Kann ich nur hoffen, dass es sich um einen Verein handelt, der genügend Geld hat, um auch noch weitere Bälle zur Not irgendwie aus der Garage oder aus dem am Spielfeldrand bereitliegenden Ballnetz zu zaubern. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
Okay.
Dass man abbrechen musste, weil irgendwie zwei Bälle in den Wald geflogen sind und der dritte in den angrenzenden Fluss und der vierte eine Autoscheibe durchschlagen und dabei geplatzt ist. Nein, aber Spaß beiseite, was geregelt ist in der Regel 12, ist auch, was passiert eigentlich, wenn der Ball platzt?
Regel 2 meinst du?
Regel 2. Habe ich gesagt Regel 12?
12.
Regel 12 ist verboten, spielt ein unsportliches Betragen. Ja.
Natürlich.
Also. In der Regel 2 ist geregelt, was eigentlich getan werden muss, wenn der Ball platzt und insbesondere, was passiert, wenn er eigentlich beim Strafstoß platzt. Also man stellt sich das vor, es gibt ja nichts, was nicht schon mal passiert ist. Ne? Läuft an, schießt aufs Tor und jetzt macht's Peng und der Ball ist kaputt. So, dann ist festgelegt, dass dieser Strafstoß, also der Elfmeter, wiederholt wird. Ansonsten, wenn der Ball im laufenden Spiel platzt, ohne dass irgendwas anderes gerade ganz besonders ist, gibt es einfach einen Schiedsrichterball mit dem neuen Ball dann natürlich.
Und das war's zu Regel 2?
Das ist es im Wesentlichen gewesen. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Gut, dann machen wir weiter. Regel 3.
Ich wollte das nicht machen, ich könnte es auch nicht machen. Ich glaube, dafür braucht man Talent. Problem ist nur, nicht jeder, der es macht, hat Talente.
Zahl der Spieler, das ist Regel Nummer 3 und kann man eigentlich ganz einfach sagen, es sind doch immer 11.
Das sind immer 11, das ist die Maximalzahl. Ich stelle mal die Gegenfrage. Was glaubst du, gibt es eine Mindestzahl an Spielern?
Ich meine mich zu erinnern, ich war ja auch mal Schiedsrichter, als ich so 16 war oder so, oder 15. Zu Beginn des Spiels müssen mindestens 8 Spieler auf dem Feld sein, ist das richtig?
Fast. 7.
7, verdammt.
7 Spieler zu Spielbeginn, davon muss einer als Torwart kenntlich sein, das heißt, ohne Torwart wird nicht gespielt. Auch das ist beispielsweise daran festgelegt. Und bei ganz normalen Wettbewerbsspielen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen D- oder E-Junioren mit 7er-Mannschaften, Maximalzahl 11, das ist das eine, was natürlich dran festgelegt wird. Aber noch vieles, vieles andere, zum Beispiel die Zahl der Auswechslungen. Dort ist festgelegt, dass in aller Regel, sprich bei normalen Wettbewerbsspielen, die Zahl der Auswechslungen 3 beträgt pro Mannschaft, also insgesamt maximal 6. Bei Freundschaftsspielen kann die Zahl höher sein, wenn dem Schiedsrichter vorher Bescheid gegeben wird. Das ist beispielsweise drin geregelt. Wir waren eben bei der Mindestzahl der Spieler zu Spielbeginn. Was auch festgelegt ist beispielsweise, ist, dass wenn eine Mannschaft infolge von Verletzungen beispielsweise oder Platzverweisen dezimiert wird und sich irgendwann mal die Frage stellt, es steht irgendwie inzwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 7-1, zwei Spieler haben sich schwer verletzt, drei weitere haben einen Platzverweis bekommen.
Und es sind noch 80 Minuten zu spielen.
Wir haben jetzt irgendwie 11 gegen, und jetzt kommt es eben, 11 gegen 6. Dann darf der Spielführer der betreffenden Mannschaft zum Schiedsrichter gehen und sagen, wir würden gerne das Spiel abbrechen. Aber Voraussetzung ist, höchstens noch 6 Spieler auf dem Platz von seiner Mannschaft und auch ganz zwingend, das Ergebnis muss gegen die Mannschaft lauten. Das heißt, wenn die noch zu 7 sind oder wenn sie zu 6 sind, führen aber noch aus irgendeinem Grund, hat der Spielführer nicht das Recht, zum Schiedsrichter zu sagen, wir würden gerne abbrechen. Sobald die zurückliegen und nur noch 6 Leute sind, dürfen sie das. Dann muss der Schiedsrichter diesen Wunsch stattgeben, wie es so schön heißt. Das ist beispielsweise auch
in der Regel. Wie oft ist dir das in deinen 20 Jahren Schiedsrichterei passiert?
Kein einziges Mal, aber ich habe jetzt gelesen, just am letzten Wochenende gab es ein Spiel in der Landesliga, in der Staffel 1 hier im Fußballverband Mittelrhein. Da wurde eine Mannschaft infolge von Platzverweisen binnen 12 Minuten auf 6 Spieler dezimiert. Ich glaube, es waren 3 gelb-rote und 2 rote Karten, wenn ich nicht irre. Diese Mannschaft wurde vom Trainer vom Platz geholt. Ich glaube, sie hat noch nicht mal im Rückstand gelegen. Aber sie hat sich so aufgeregt über den Schiedsrichter. Das waren ausschließlich Platzverweiser, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr weiterspielen. Das war in Bergneustadt. Diese Mannschaft ist dann vom Platz gegangen. Wie das dann gewertet wird und was danach passiert, das entscheiden die Sportgerichte. Damit hat der Schiedsrichter nichts zu tun. Aber man sieht, ne, auch, es ist offensichtlich ja möglich. Ich selbst habe es, wie gesagt, nicht gehabt. Aber das ist eben, was ich erlebt habe, ist eben nicht das Kriterium in dem Fall.
5 Platzverweise, auch eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter.
Eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter, der sich dann auch fragen muss, was er möglicherweise dazu beigetragen hat.
Aber das ist ja jetzt nicht in Regel 3 geregelt, wann man rot und gelbe Karten gibt. Das machen wir erst später. Wir sprechen nochmal über Auswechslung. Mhm. Erstmal ist ja klar jetzt geregelt, 3 Auswechslungen pro Mannschaft sind erlaubt. War ja früher auch mal anders. Früher waren es mal gar keine, dann waren es einfach mal 2, dann 2 plus Torwart und dann jetzt wie aktuell 3 Spieler. Was sind da noch für Sonderregeln, die zu beachten sind beim Auswechselvorgang zum Beispiel? Gibt es da irgendwas, was ja mal passiert ist?
Ja, es muss sich ja immer die Frage gestellt werden, wann ist eine Auswechslung eigentlich vollzogen? Also man sieht das immer so schön im Fernsehen, er ist doch klar, der eine läuft drauf, der andere geht raus, aber da steckt der Teufel auch gerne mal im Detail. Es können ja so Sondersituationen passieren, wie, ich schilder mal eine, die man dann auch Schiedsrichter gerne mal gefragt wird in irgendwelchen Tests, die man so zu absolvieren hat. Man stellt sich also vor, eine Mannschaft möchte auswechseln. Der auszuwechselnde Spieler, also der rausgehen soll, ist auf dem Weg nach draußen, hat den Platz aber noch nicht verlassen und beleidigt jetzt, kurz bevor er den Platz verlassen hat, aus unerfindlichen Gründen den gegnerischen Trainer beispielsweise. So. Jetzt läuft der Neue aber schon mal los und jetzt stellt man sich die Frage, ist diese Auswechslung jetzt vollzogen oder nicht? Antwort, nein, sie ist es nicht, denn eine Auswechslung ist dann vollzogen, wenn der Spieler, der raus soll, den Platz verlassen hat, sich also außerhalb befindet und der Neue den Platz betreten hat. In diesem Moment, wie es so schön heißt, hört der alte Spieler auf, Spieler zu sein und der einwechselnde Spieler wird dann zum Spieler im Sinne dieser Regel 3. Das bedeutet, im geschilderten Fall, der da beleidigt hat, aber noch auf dem Platz war, bekommt die rote Karte, kann also nicht mehr ausgewechselt werden. Der Ersatzspieler, der da am Spielfeldrand steht und ein bisschen zu früh reingelaufen ist vielleicht, kann zwar eingewechselt werden, aber nicht für den, der da jetzt gerade beleidigend geworden ist, denn der bekommt ja gerade die rote Karte. Das heißt, wenn der Ersatzspieler jetzt drauf soll, müsste noch ein anderer runtergehen. Das sind so Geschichten und genau das ist mir mal passiert, dass im Rausgehen tatsächlich dann mein Schiedsrichterassistent beleidigt wurde, der angeblich das ganze Spiel über natürlich völlig blind gewunken hat und dann im Rausgehen, dass sie diese Beleidigung, der gibt mir das Fahnenzeichen, dann musste ich den fragen, was ist denn hier los gewesen? War der Alte schon draußen? War der Neue schon drauf? Er sagte, nee, beides noch nicht. Dann bekam er die rote Karte und der, der eingewechselt werden sollte, durfte sich unverrichteter Dinge wieder hinsetzen, denn der Trainer wollte dafür keinen anderen vom Feld holen. Also das sind so Geschichten, die man ja regeln muss. Und um eine kleine Skurrilität noch anzumerken, ein Spieler, der eingewechselt werden soll, darf keinen Eckstoß oder Einwurf ausführen, wenn er nicht vorher den Platz kurz betreten hat. Man kann sich also vorstellen, der Ball ist im Seitenaus, es gibt also einen Einwurf, jetzt will die Mannschaft wechseln. So, jetzt denkt sich der ne, da schon bereit steht zum eingewechselt werden, denkt sich, naja, dann nehme ich mir doch gleich mal den Ball und werfe ein. Das darf er nicht, er muss erst einen Schritt auf den Platz getan haben, jetzt geht er den Schritt wieder zurück und dann darf er den Einwurf ausführen. Das heißt, er muss den Platz betreten haben, auch das ist haarklein und ganz korrekt in der Regel festgelegt.
Da macht man sich dann aber auch viele Freunde, wenn man dann sagt, so mach nochmal, musst du erstmal einmal aufs Feld kommen.
Exakt, das ist, um es gleich mal anzusprechen, wir werden da sicherlich noch öfter drauf zu sprechen kommen, dann so eine Situation, wo es heißt, muss der Schiedsrichter da nicht Fingerspitzengefühl zeigen? Ich sage es jetzt schon das erste Mal, ich finde diesen Begriff Fingerspitzengefühl ganz furchtbar. Er bezeichnet eigentlich nichts, er trifft es eigentlich nicht im Kern. Was im Kern treffender wäre und worüber man in Schiedsrichterkreisen dann auch eher redet, sind Ermessensspielräume. Hat ein Schiedsrichter einen Spielraum innerhalb seiner Entscheidung oder hat er den nicht? In diesem konkreten Fall hätte er den gar nicht. Er müsste den Spieler nochmal rausschicken und dann würden alle sagen, Schiri, ist doch kleinlich. Aber es ist tatsächlich eine Anweisung, die er so nicht umgehen kann, auch wenn man sich natürlich als Normalsterblicher fragt, was soll das eigentlich, warum kann er das nicht machen? Und die Frage kann ich auch nicht beantworten. Es finden sich einige dieser Skurrilitäten im Regelwerk, wo man sich fragt, warum um alles in der Welt muss das jetzt genauso sein? Und in dem konkreten Fall kann ich auch nur sagen, es steht halt so geschrieben, dass ein Spieler erst ein Spieler wird, wenn er den Platz betreten hat. Also muss er doch bitte dieser formalen Vorschrift Genüge tun, sonst darf er den Einwurf nicht ausführen.
Wirklich skurril. Ich werde mal darauf achten. Ich meine mich daran zu erinnern, dass schon viele Spieler direkt zum Einwurf gegangen sind und losgelegt haben. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ab sofort weiß ich, dass das dann falsch gewesen ist. Ja, dann haben wir noch irgendwelche Punkte bei der Auswechslung übersehen. Irgendwas, was man noch unbedingt anmerken müsste?
Lang und breit beschrieben ist noch ein Punkt, was passiert bei sogenannten oder zusätzlichen Personen, zum Beispiel Drittpersonen, Teamoffizielle oder Auswechselspieler, die auf dem Feld sind, wenn ein Tor fällt. Das ist also ganz intensiv geregelt. Das würde zu weit führen, das jetzt in extenso zu erklären. Nur wird an der Stelle ganz schön deutlich, eigentlich welchen Geist die Spielregeln auch haben, also welche Logik sie besitzen. Stellen wir uns vor, es fällt ein Tor und von der Mannschaft, die das Tor kassiert hat, sind nicht 11, sondern 12 Spieler auf dem Feld. Stellt man sich als nächstes die Frage, dürfen die das natürlich nicht, dürfen ja nur zu 11 sein, aber die Frage, zählt das Tor denn trotzdem oder nicht? Da ist der Logik der Spielregeln zufolge natürlich zu sagen, ja, das Tor zählt, denn die Mannschaft darf ja nicht dafür belohnt werden, dass sie gegen die Regeln verstoßen hat. Also sagt man, das ist für den Moment egal, das Tor zählt. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Mannschaft zu 12 ist, die das Tor erzielt hat. Dieses Tor würde dann nicht zählen und da ist in der Regel 3 auch festgelegt, wie ist dann zu verfahren. Da bekommt dann der überschüssige Spieler zum Beispiel eine Verwarnung, also eine gelbe Karte, muss dann wieder vom Platz gehen oder sich einwechseln lassen für einen anderen beispielsweise. Da ist festgelegt, dass wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht dafür, dass zusätzliche Personen auf dem Spielfeld sind, wie geht das Spiel denn weiter? Das Spiel muss ja immer weitergehen, wenn es unterbrochen war. In aller Regel mit indirektem Freistoß bei zusätzlichen Personen auf dem Feld. Ein zweiter Punkt, der auch geregelt ist, sind Wechsel innerhalb der Mannschaft, sprich der Tausch Torwart-Feldspieler. Ich gebe zu, das erlebt man so gut wie gar nicht. Also man kommt es schon mal vor, dass der Torwart sagt, ich mache jetzt mal den Sechser und der Sechser sagt, ich mache jetzt mal den Torwart.
Na gut, also bei uns Kreisliga C und D, Radertal Kickers, da wird auch schon mal eine Halbzeit gewechselt, wenn der standardmäßige Torwart nicht da ist.
Okay. Und das ist ein Fall, der natürlich auch irgendwie geregelt werden muss. Das ist zum Beispiel fällt nicht unter Auswechslungen, also man darf weiterhin auch dreimal wechseln. Mhm. Torwart und Feldspieler dürfen beliebig oft während eines Spiels ihre Position miteinander tauschen, aber sie dürfen es nur in einer Spielunterbrechung und der Schiedsrichter muss informiert sein. Also, wenn du es wärst, müsstest du sagen, wir tauschen jetzt gerade mal, ich ziehe das Torwarttrikot an und der andere in sich ein Feldspielertrikot. Auch da ist natürlich geregelt, was passiert, wenn man es nicht anzeigt. Wenn also zwei während des laufenden Spiels da ihre Position tauschen, Torwart und Feldspieler, dann soll der Schiedsrichter bis zur nächsten Spielunterbrechung abwarten und dann bekommen beide die gelbe Karte.
Direkt beide?
Ja, direkt beide, der alte und der neue Torwart.
Okay, schön ist ja auch immer der Fall, wenn Mannschaften wechseln wollen und dann der eine Spieler oder die es nicht abwarten können, bis der Schiedsrichter die Wechselung vornimmt und das einfach machen. Auch direkt Verwarnung für beide oder nur für einen?
Nochmal, wenn...
Also die wechseln einfach so aus. Also die sagen, die zeigen den Wechsel an, der Schiedsrichter geht noch nicht drauf ein und die wechseln früh aus, sag ich mal.
Grundsätzlich bekommt da nur der Spieler die gelbe Karte, der unerlaubt den Platz betritt, also der neue Spieler sozusagen. Ja. Das ist so der Klassiker. Was passiert denn, wenn ein Spieler, das darf übrigens gerne auch ein am Spiel teilnehmender Spieler sein, der vielleicht wegen einer Verletzung draußen ist, wenn der aufs Feld läuft, ohne dass der Schiedsrichter eben die Zustimmung zum Wiedereintritt gegeben hat, bekommt er auch eine gelbe Karte und es gibt einen indirekten Freistoß gegen ihn. Es sei denn, dass die andere Mannschaft gerade eine gute Torchance hat, dann wartet man natürlich den Vorteil ab. Und bei Auswechselspielern ist es so, wenn die unerlaubt drauflaufen, dann gibt es für die entsprechend die gelbe Karte. Der dafür jetzt, wenn die das Feld verlässt, bekommst du erstmal nicht.
Okay, haben wir ja neulich erst gesehen, der Mann, der sich erst beim Warmmachen eine gelbe Karte abgeholt hat. Genau. Und dann zu früh drauf und dann war er direkt mit Gelb-Rot wieder unten.
Das ist ganz wichtig, dass diese Doppelbestrafung, und das wäre mal noch bei der Regel 12, dieses verbotene Spiel, unsportliches Betragen sicherlich nochmal an dem Beispiel Schabol Schusti erörtern können. Auch da ist es in Regel 3 so festgelegt worden, wenn ein Spieler aufs Feld läuft, unerlaubt, und dann noch ein weiteres Vergehen begeht, für das er eine gelbe Karte kriegen würde, zum Beispiel Festhalten am Trikot, wird er auch doppelt bestraft, eine gelbe Karte fürs unerlaubte Betreten und eine gelbe-rote Karte dann für das Foul beispielsweise.
Und wenn der Wechsel jetzt noch nicht vollzogen war und der ist jetzt schon vom Platz geflogen, dann kann die Mannschaft aber trotzdem mit 11 Leuten weiterspielen.
Wenn der Wechsel noch nicht vollzogen ist?
Also der junge Mann, der draußen die rote Karte kriegt oder die gelb-rote Karte, der hat ja keinen Einfluss auf die Mannschaft.
Richtig, dass ein Auswechselspieler, der einen Platzverweis bekommt, das spielt sozusagen keine Rolle. Das auf die, also wirkt sich nicht auf die Zahl der Spieler aus, der kann bloß nicht mehr eingewechselt werden.
Ja.
Aber die spielen zu 11 weiter. Das ist sicherlich noch ganz wichtig. Dass das jetzt nicht so ist, dass dann für den irgendein anderer vom Platz gehen muss, wie man das sozusagen indirekt ja vom Torwart kennt, wenn der vom Platz fliegt, hat das ja immer automatisch, weil ja ein neuer Torwart reinkommt, immer automatisch noch eine weitere Auswechslung zufolge. Da geht ja dann irgendein Feldspieler vom Platz. Das ist übrigens faktisch der Tausch innerhalb der Mannschaft, nicht? Der Torwart fliegt vom Platz und der neue Torwart muss ja für einen eingewechselt werden. Und der kommt ja für einen Feldspieler und nimmt dann sozusagen eigentlich erstmal dessen Position ein, bevor er dann ins Tor geht. Also so über Bande quasi ist das der Tausch Torwartspieler innerhalb einer Mannschaft, wenn man so will.
Okay. Letzter Punkt, den ich mir hier noch vermerkt habe in Regel 3, sind die des Feldes verwiesenen Spieler oder die Auswechselspieler. Welchen Regeln haben die zu folgen? Also gibt es da unterschiedliche Regeln oder werden Leute, die vom Feld verwiesen wurden, haben die gleichen Regeln wie die Auswechselspieler?
Es geht dabei vor allen Dingen darum, dass festgelegt werden muss, was ist denn eigentlich mit denen, wenn die noch irgendwas machen, obwohl sie schon gar nicht mehr am Spiel teilnehmen. Also konkret der Auswechselspieler, der also nach 75 Minuten seine verdienten vorzeitigen Feierabend bekommt. Jetzt sitzt er auf der Bank, ne, und das Spiel ist für den aber noch nicht zu Ende, geht aber weiterhin engagiert mit von der Bank aus und regt sich dann nach irgendeiner Entscheidung so furchtbar bei dem Schiedsrichter auf, dass er beleidigend wird. Jetzt muss ja festgelegt sein, was mache ich denn mit dem? Früher wurde der vom Schiedsrichter per Fingerzeig von der Bank gewiesen. Heute kann der auch alle Karten bekommen. Das heißt, der kann für eine Beleidigung eine rote Karte bekommen und muss dann von der Bank weg. Der kann aber auch, wenn er zum Beispiel einfach nur lautstark reklamiert, auch eine gelbe Karte bekommen, obwohl er ja eigentlich gar kein Spieler mehr ist, sondern ein bereits ausgewechselter Spieler. Das sind so Geschichten, die müssen bei denen festgelegt sein. Muss auch festgelegt sein, beispielsweise, was passiert denn, wenn ein Auswechselspieler, also der schon draußen ist, nochmal aufs Feld läuft, in jedem Fall ja unerlaubt, klar. Was mache ich denn, wenn der da irgendwie ins Spiel eingreift, abgesehen davon, dass er dann vielleicht eine gelbe Karte bekommt oder je nachdem, was er da anstellt, auch eine rote Karte? Wie geht das Spiel denn weiter? Da ist dann festgelegt, dass es für solche Sachen den indirekten Freistoß für die andere Mannschaft bekommt. Und bei den Spielern mit dem Feldverweis ist beispielsweise festgelegt, dass sie sich nicht im sogenannten Innenraum aufhalten dürfen. Das heißt, ein Spieler, der eine rote Karte oder auch eine gelbe-rote Karte bekommen hat, darf nicht auf der Bank Platz nehmen, der muss komplett raus aus dem sogenannten Innenraum. Also das heißt, Kabine, Tribüne, was auch immer, oder hier bei den Dorfsportplätzen einfach hinter die Absperrung.
Also der Innenraum ist praktisch das Spielfeld und ein paar Meter drumherum?
Das Spielfeld, aber auch die paar Meter drumherum, wo sich die Trainerbänke befinden, die Ersatzbänke einfach. Und wer einen Platzverweis bekommen hat, muss komplett aus dieser Zone raus. Und dafür hat der Schiedsrichter auch Sorge zu tragen. Das ist auch insoweit sinnvoll, muss ich sagen, als Spieler, die einen Platzverweis kassiert haben, gerne nochmal in Rage sind. Und ich das auch schon erlebt habe bei Spielen, dass der Schiedsrichter nicht richtig aufgepasst hat. Der saß plötzlich auf der Bank und bei der nächsten Aktion in der Nähe, ey, Schiri, und dann fing er wieder an. Und das kann man vermeiden, wenn er gar nicht mehr sich in dieser Zone aufhält. Deshalb ist festgelegt, dass er da nicht sein darf. Also man sieht, das meiste hat doch irgendwie seinen Sinn und auch seine immanente Logik in diesem Spiel.
Und die kurz zur Entstehung der Regeln, hätte ich noch kurz eine Frage, sind die meisten Regeln eigentlich auch, so wie bei dem Fall Colina, den du vorhin ja mal am Anfang geschildert hast, sind die eigentlich aus dem Spiel heraus entstanden oder glaubst du, dass mehr Regeln so entstanden sind, weil sich Leute überlegt haben, wir müssen das mal besser machen?
Es ist ja vor inzwischen, ich müsste es genau nachgucken, 150 Jahren erstmals ein Regelwerk in England festgelegt worden, weil bis dahin einfach völlig chaotisch gespielt worden ist. Es war also höchste Zeit und dann haben die Regeln genauso eine Evolution durchlaufen wie die Menschheit sozusagen. Ich denke, dass man einfach ganz, ganz vieles aus den sich ergebenden Notwendigkeiten heraus entschieden hat. Ein Spiel verändert sich natürlich, wird schneller. Du hast ja vorhin schon gesagt, es hat auch nicht immer Auswechslung gegeben. Und irgendwann hat man halt gemerkt, ja meine Güte, es ist vielleicht auch einfach nicht im Sinne der Regeln, wenn man permanent dann bei Verletzungen vielleicht mit 9 gegen 7 das Ding zu Ende spielt. Also warum nicht Auswechslungen einführen beispielsweise? Aber es hat halt, wie gesagt, Zeiten gegeben, da gab es die halt nicht. Es war ja auch früher zulässig, den Ball zum Torwart zurückzuspielen, denn er durfte den in die Hand nehmen. Also kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß, der durfte den in die Hand nehmen. Ist seit 20 Jahren auch nicht mehr der Fall. Hatte damals den Grund, dass man gesagt haben, es hat einfach eine Zeit gegeben, da wurde das exzessiv als Spielverzögerung eingesetzt. Permanent, immer unter Druck, Ball zum Torwart zurück. Er nimmt ihn in die Hand, wandert damit durch den Strafraum, legt ihn hin, nimmt ihn wieder auf. Und in den Regeln war es nicht festgelegt, dass es für sowas in irgendeiner Form ein zu ahnendes Zeitspiel gibt. Eine gelbe Karte gibt, was auch immer. Und das Spiel wurde immer unattraktiver dadurch, weil es exzessiv als taktisches Mittel genutzt wurde. Und dann setzen sich die Leute vom Regelboard eben zusammen und sagen, da ist Handlungsbedarf. Und diskutieren darüber und stimmen dann ab, ob sie da eine Regelung ändern. Das ist damals geschehen, das ist damals auch eingeschlagen wie die berühmte Bombe, weil es einfach das Fußballspiel komplett verändert. Kann man sich vorstellen, die Torhüter waren am Anfang, ich war damals schon Schiedsrichter, miterlebt, wie groß die Unsicherheit am Anfang war. Was darf ich aufnehmen und was nicht? Dann hat es Leute gegeben, es war hochinteressant, die versucht haben, diese Regelung zu umgehen. Beispielsweise, indem sie sich beim Freistoß hingekniet haben, haben versucht, den Ball mit dem Knie zum Torwart zurückzuspielen.
War im ersten Spieltag, glaube ich, der zweiten Bundesliga in Deutschland. Ja. Da gab es eine rote Karte, glaube ich, wegen unfairen Spiel.
Unfairen Spiels. Also die Schiedsrichter waren damals noch verunsichert, die Spieler waren verunsichert, insbesondere die Torhüter waren verunsichert. Das pendelt sich dann alles irgendwie ein, aber wie man gesehen hat, es hat sich rentiert. Dieses Mittel ist nicht mehr möglich. Das Spiel wurde schneller, es fielen mehr Tore. Und das war genau im Sinne der Regeln. Das heißt, dass da immer wieder Änderungen vollzogen worden sind in den letzten eben 150, 160 Jahren, hängt einfach mit den sich ändernden Notwendigkeiten, dem sich ändernden Spielcharakter zusammen. Wobei ich da auch frank und frei zugegeben, dass ich da recht froh bin, dass man damit sehr maßvoll umgeht. Und als alter Fußballromantiker bin ich auch ganz froh, dass der Einwurf noch nicht durch einen Schuss ersetzt worden ist. Ich bin auch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, kein besonders großer Freund von dieser ganzen Technologie, wie sie beispielsweise im Eishockey verwendet wird, aber das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich meine, dass man immer gut daran tut, die Dinge maßvoll zu ändern im Fußball und nicht Wolter wie Wolter. Aber manchmal sind eben auch einschneidende Maßnahmen wie dieser Rückpassregel oder das Verbot des der Aufnahme mit der Hand nach kontrolliertem Zuspiel mit dem Fuß durchaus sinnvoll, muss man ja einfach sagen.
Ja, und manchmal entscheiden sie das dann ganz schnell und manchmal dauert es ganz lange bei den Regeln. Genau. Da steckt man ja auch nicht so richtig drin. Aber man muss ja sagen, dass diese Regeln weltweit gültig sind. Und das kann man nicht von vielen Regeln sagen eigentlich.
Das ist der Punkt. Welches, nennen wir es mal Gesetzbuch, kann denn ansonsten noch weltweite Gültigkeit beanspruchen? Möglicherweise andere Sportregelwerke. Aber dieses Heft, was hier vor uns liegt, diese Fußballregeln, diese 17, gelten weltweit. Und alle Änderungen werden auch dementsprechend angepasst. Und tatsächlich egal, welche politische oder Gesellschaftsordnung ein Land hat, wie das jeweils verfasst ist, und eben egal, wie alt die Spieler oder Spielerinnen sind, ob es Jugendspieler sind, Senioren, ob es in der höchsten oder niedrigsten Spielklasse ist, überall gleich. Und das ist schon bemerkenswert. Das denke ich auch.
Und wir wollen sie in den nächsten Wochen hier weiter vorstellen. Das war jetzt erstmal Folge 1 mit Regel 1 bis 3. Und Alex Feuer, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ich habe zu danken.
Du wirst, wenn jemand Fragen hat, weiterhin, denke ich mal, über Lisas Welt auf Twitter auch gerne Fragen beantworten.
Selbstverständlich. Immer. Und immer gerne.
Sehr gut. Und wenn ihr irgendwas hier geklärt haben wollt, dann könnt ihr euch das natürlich auch überlegen und uns schreiben. Einfach hier vielleicht im Blog oder bei Twitter, wie ihr wollt, euch einfach melden. Das war der Podcast Nummer 1, Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse. Euch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
It's a matter of, I think it's a matter of mentality. You should be very open to change and see changes as opportunities and not as something to be afraid of.
Blinde Bratwurst, ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lache ich mich tot nochmal.
So ein Beschiss, du. Wer wird doch mal alles gemacht hier, du.
Scheiße ist es!
Der erste Liga-Kocher Schießmuster! Skandal!
Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.